Entschuldigung. Ja, bisschen ist noch nicht so gut, ne? Ja, wir haben heute bereits einiges gehört von Zufriedenheit, von dem, was Unzufriedenheit ausmacht. Und wir durften vorhin hören, wie Christus Zufriedenheit ermöglicht. Jetzt stellt sich abschließend natürlich die Frage, und wie kriege ich jetzt diese Zufriedenheit? Wie kann ich Zufriedenheit gewinnen? Und es wäre doch sehr schade, wenn es hier so wäre, als würden wir an einem herrlich gefüllten Schaufenster vorübergehen und das sehen, aber nicht hineingehen und das mitnehmen. Wie gewinne ich Zufriedenheit? Das Erste, und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, Zufriedenheit kann man lernen. Zufriedenheit kann man lernen. Tatsächlich braucht es nur einen winzig kleinen Schritt, um unzufrieden zu werden. Das reicht so, dieses berühmte Haar in der Suppe. So eine Kleinigkeit. Und wir sind unzufrieden. Wir ärgern uns. Es passt uns nicht. Und Zufriedenheit auf der anderen Seite ist meist ein eher langwieriger Prozess, der braucht, bis es sich einstellt. Ganz langsam und allmählich. Und es ist ein Prozess, von dem auch Paulus spricht. Dieser Konferenz liegt ein Bibelvers zugrunde, im Philipperbrief Kapitel 4. Könnt ihr gerne mit aufschlagen, wenn ihr möchtet. Entschuldigung. Philipperbrief Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Dort sagt Paulus, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Paulus sagt, er hat es gelernt, zufrieden zu sein. Er hat es gelernt. Das ist ihm nicht irgendwie angeboren. Das ist keine Disposition, die er mitbringt. Ja, manchmal hören wir von so Studien, dem Glücklichkeitsindex, ich lese den immer ganz gerne, denn ganz oben ist meistens Dänemark mit dabei, das glücklichste Volk, oder auch Finnland, oder in Deutschland Schleswig-Holstein. Und tatsächlich, wenn man da so mal eine Zeit ist, du merkst, ach, die Leute sind so ein bisschen entspannter als an anderen Stellen. Aber es ist eben keine Disposition, die man irgendwie genetisch mit sich bringt. Okay, dieser erste Vortrag, den Nathanael heute Morgen für mich gehalten hat, über Unzufriedenheit, den hatte ich mir ausgesucht, weil ich komme eher so aus einer Ecke von Grantlern und Nörglern und merke, wie ich da manchmal auch selbst Schwierigkeiten habe damit. Ja? Also man hat schon den Eindruck, manchmal ist es so ein bisschen auch so Volksseele. Ja? Aber das ist nicht, was Paulus hier sagt. Er sagt, man kann es lernen. Ich habe es gelernt. Und tatsächlich, wenn wir uns das Leben von Paulus ansehen, war er nicht von Kind auf ein zufriedener Mensch. Ganz im Gegenteil. Wir lernen von ihm in seinen frühen Jahren, seinen Jugendjahren, als er noch kräftig und dynamisch war, was für einen Eifer er hatte. Eifer für Gott, Eifer für das Volk Gottes, Eifer für die Wahrheit Gottes. Und er gibt sich nicht damit zufrieden, dass Saulus gesteinigt wird, dass die Christen verfolgt werden und dass sie aus Jerusalem vertrieben sind. Es heißt dann in der Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 1, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ist nicht zufrieden mit dem, was praktisch erreicht wurde in Jerusalem. Dort leben quasi keine Jünger Jesu mehr. Die waren alle weg, bis auf die Apostel. Aber Saulus ist immer noch wütend auf sie. Er ist unzufrieden und er jagt ihnen hinterher bis Damaskus, um sie dort eben auch festzumachen. Er lässt sich nicht damit begnügen, was erreicht ist. Er ist unzufrieden. Und es ist einiges passiert, bis Paulus an den Punkt kommt, dass er sagen kann, ich habe es gelernt, mich zu begnügen. Ich habe es gelernt. Und da wollen wir uns jetzt mit ihm auf diesen Weg begeben, mit ihm auf diesen Weg machen und zusehen, was hat ihn zu dieser neuen Einstellung gebracht, zu dieser Zufriedenheit, dieser Grundzufriedenheit. Wie hat er das gelernt? Wie hat er diese Zufriedenheit gewonnen? Und das greift sicherlich auch gerade in das, was Nathanael vorhin in dem letzten Vortrag gesagt hat, noch mit hinein. Denn da setzt es an. Und das Ganze hat auch bei ihm dazu geführt, dass seine Bekehrung, seine Hinwendung zu Christus und seine Errettung, seine Wiedergeburt zu einem kompletten Koordinatenwechsel geführt hat in seinem Leben. Und Paulus lässt keinen Zweifel daran aufkommen, wie er diesen Punkt erreicht hat, an dem er Zufriedenheit gelernt hat. Noch einmal, Philipper 4, ab Vers 11. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und jetzt sagt er uns, warum? Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und einige alte Handschriften fügen hinzu, Christus. Ob das ursprünglich da stand, ist egal, weil das ist gemeint. Christus. Er befähigt ihn zu dieser Veränderung, dieser grundlegenden Veränderung hin zur Zufriedenheit und Genügsamkeit in seinem Leben. Jesus Christus hat Paulus sozusagen völlig neu programmiert. Jesus Christus verändert sein ganzes Koordinatensystem, sein Denken, sein Wollen, sein Verlangen. Er stellt sein Leben total auf den Kopf. Aber so, dass er hinterher sagen kann, ich habe gelernt, mich zu begnügen. Jesus Christus ist der Schlüssel zu wahrer christlicher Zufriedenheit. Und jetzt geht es darum, wie können wir diesen Schlüssel im Schloss umdrehen, um selbst diese Tür zur Zufriedenheit zu öffnen. Wenn Jesus Christus mein Leben bestimmt, dann tritt alles andere dahinter in den Schatten. Wenn Jesus Christus mein Ein und Alles ist, was hat mir diese Welt noch zu bieten? Was brauche ich noch so dringend, dass ich mit meinem neuen Zustand in Christus nicht zufrieden bin? Ich möchte unseren Blick in drei Richtungen lenken. Ein erstes, den Dank für den bisherigen irdischen Segen, den wir erfahren dürfen, den uns Christus gibt. Ab und zu ist es gut, wenn wir uns innerlich einfach mal so umdrehen. Und dann mal so zurückschauen, Rückschau halten auf unser Leben und sehen, wie sehr uns Christus schon gesegnet hat. Mit einer Menge an Dingen, die wir in unserem Leben bisher schon empfangen haben von ihm. Weil er es gut mit uns meint. Das ist natürlich bei jedem von uns etwas unterschiedlich. Aber ich versuche mal so ein paar mögliche Dinge aufzuzählen, wie sie vielleicht viele von uns oder die meisten von uns auch erfahren haben. Die allermeisten von uns, die hier sind, mussten noch nie Krieg in ihrem Leben erfahren. Wir sind hier in einem Land groß geworden, in dem wir seit Jahrzehnten Frieden haben. Die meisten von uns haben immer genug zu essen. Wer von uns musste schon mal wirklich Hunger leiden, so dass er wirklich existenziell Angst hatte, zu sterben? Wir haben ein Dach über dem Kopf. Und auch in einem Land, in dem es wirklich im Winter zumindest wichtig ist, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir haben ordentliche Kleidung, eine Ausbildung, Arbeit, Familie und keine riesigen Gesundheitsprobleme. Ab und zu kratzt es im Hals. Aber wir können Wir können dem Herrn doch für so viele Dinge dankbar sein. Aber wisst ihr was? Wir neigen dazu, diese Dinge als so schnell für selbstverständlich zu nehmen. Einfach gegeben. Ohne, dass wir dafür dankbar sind. Stattdessen sind wir unzufrieden, weil ein Fleck auf der Hose ist, weil der Mülleimer nicht ausgeleert wurde. Keine Ahnung, irgendwelche Dinge, wo du sagst, ist es das wert? In Gottes Wort finden wir ein Glaubensvorbild, ein Glaubensbeispiel eines Mannes, der sein Leben lang von Gott mächtig gesegnet wurde. Vielleicht mehr als die meisten Menschen in seiner Umgebung. So, dass es eigentlich jedem auffiel. Es fiel auch dem Teufel auf. Aber dieser Mann war reich. Er hatte eine große und glückliche Familie. Er war wohlhabend. Und seine Zufriedenheit wird aufs Höchste in die Frage gestellt und auf die Probe gestellt. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, von wem ich spreche. Und selbst die Leute, die die Bibel nicht kennen, haben den Namen Hiob schon mal gehört. Denn die Hiobsbotschaft ist ja bei uns sprachlich, umgangssprachlich auch in unserem Wortschatz da. Diese Hiobsbotschaft, eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und so richtig schlechte Nachrichten. Und das erfährt Hiob aufs Massivste. Wir kennen das aus dem Buch Hiob in den ersten Kapiteln, wo er so massiv geprüft wird, ob sein Glaube steht. Und Hiob verliert alles. Er verliert seine Kinder, er verliert sein Hab und Gut. Es ist von jetzt auf gleich, irdisch gesprochen, Weltuntergang für ihn. Seine ganze Welt bricht zusammen. Diese ganze heile Welt, in der alles da war, was man sich nur denken kann, ist mit einem Mal dahin. Wie reagiert er? Hiob 1, Vers 20, und folgende. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand. Das war ein Ausdruck tiefer Trauer und Schmerzes. Und schor sein Haupt, also die Haare abgeschnitten. Und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Ich hoffe, dass keiner von uns diese harten Prüfungen erfahren muss, wie Hiob das erfahren hat. Aber er ist uns so ein Vorbild darin, mit welch einer tiefen Dankbarkeit er Gott gegenübertritt. Obwohl er all das verliert, aber er sieht, ich hatte nichts davon verdient. Es war alles Gnade. Es war Gott, der mir das anvertraut hat. Er hat es mir gegeben. Er hat es in seiner souveränen Macht wiedergenommen. Er sei gepriesen dafür. Satan geht in die zweite Runde und steigert sich noch, indem er nicht nur Hiobs äußeren Wohlstand angreift, sondern auch seine Gesundheit. Und ihr wisst, wenn es nicht nur im Hals kratzt, sondern sonst noch überall zwickt, dann ist es wirklich schlimm. Dann wären wir unleidlich. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Aber Hiob, keine Ahnung, was für eine Krankheit er bekommen hat, aber es muss furchtbar gewesen sein. Ja, er hat ein Geschwür bekommen und auch dann ist er nicht unzufrieden. In Kapitel 2 lesen wir jetzt seine Reaktion darauf ab, Vers 7. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Also irgendwelche Hautkrankheit, irgend sowas Furchtbares. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben. Ja, wahrscheinlich hat es irgendwie gejuckt überall, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Er aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an. Das sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Was für ein Vorbild an Zufriedenheit und Dankbarkeit. Hiob erträgt sein gegenwärtiges Leid weil er gewiss weiß, dass Gott gut zu ihm ist und es gut mit ihm meint. Und er ist dankbar für Gottes Güte in der Vergangenheit und weiß zugleich, dass er keinen Anspruch darauf hat. Sind wir dankbar dafür, was wir von Gott in unserem Leben alles schon Gutes erfahren haben? Und es tut uns gut, wenn wir ab und zu mal innehalten und mal drüber nachdenken, was der Herr uns schon gegeben hat, wie er uns schon gesegnet hat bis zu diesem Tag. Und einfach mal Danke sagen. Danke, Herr. Auch dann, wenn es an irgendeiner Ecke klemmt oder irgendwo mal nicht so gut läuft, der Herr hat uns so reich gesegnet in der Vergangenheit. Ein zweiter Blick richtet sich in die Gegenwart. Auch jetzt. Jetzt sind wir überhäuft mit irdischen Segnungen vom Herrn. Normalerweise gibt es auch in der Gegenwart genug Dinge, mit denen Gott uns segnet, über die wir auch viel zu wenig nachdenken und nicht irgendwie dankbar sind, weil wir denken, es ist halt so. Unser Herz schlägt jeden Tag ungefähr 100.000 Mal. Wir atmen rund 20.000 Mal ein und aus. Wir öffnen ungefähr 14.000 Mal am Tag, ohne es zu merken, die Augen und schließen sie wieder. Denken da nicht drüber nach. Aber ihr wisst, was los ist, wenn es nicht mehr funktioniert. Das sind nur ein paar Zahlen von einer gewaltigen Fülle an irdischen Gnaden erweisen, die wir ständig erleben. Und das ist einfach so, wir nehmen das hin. Wir schämen uns nicht, dass wir uns über andere Dinge beschweren. Das ist wie, wenn ein Kind ein Eimer Wasser im Wohnzimmer ausschüttet. Das gibt großes Aufsehen. Nimm diesen Eimer Wasser und schütt ihn ins Meer. Es interessiert keinen. Aber wir sind oft so, dass wir diese großen Segnungen gar nicht sehen. Wir reagieren auf Unannehmlichkeiten. Wie reagieren wir auf diese Unannehmlichkeiten, diese Dinge, die uns widerfahren, in diesem Meer von Segnungen Gottes, die wir erleben dürfen? Und wenn wir diese Einstellung gewinnen, dann werden wir auch zufrieden. Wenn wir den Blick wegkriegen von diesen kleinen Dingen, hin auf das Große, dann werden wir zufrieden. Hatte ich vergessen, einen Stift mitzubringen. Kann mir gerade mal jemand einen Stift geben? Kleiner Sehtest. Wer kann das erkennen? Ja? Was siehst du? Du siehst einen Kreis. Und so sind wir. Wir sehen den Kreis, den schwarzen Fleck. Und die wenigsten sehen das weiße Papier. Aber ganz ehrlich, das allermeiste davon ist eigentlich weiß. So ein bisschen kleiner schwarzer Kreis. Aber so sind wir. Ganz normal. Wir schwimmen in diesen Segnungen Gottes in der Gegenwart. Wir sehen dieses Haar in der Suppe und ärgern uns. Aber wir sehen diese vielen Segnungen nicht. Aber wenn wir den Blick dahin richten, dann werden wir dankbar und zufrieden. Und zufrieden. Ja, also nicht unzufrieden, sondern und zufrieden, muss ich deutlich sprechen. Okay. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann haben wir von ihm riesige Segnungen empfangen, die uns dankbar und zufrieden machen sollten. Nicht nur in irdischer Hinsicht, auch in geistlicher Hinsicht, die uns aber durchaus in der Gegenwart das Leben bestimmen. Er hat uns gerechtfertigt, wir haben vorhin davon gehört, als seine Kinder angenommen und er lässt uns in der Heiligung wachsen. In unserem kleinen Katechismus lesen wir in der 37. Frage, welche Wohltaten sind in diesem Leben, also hier in dieser Welt, mit der Rechtfertigung, Kindschaft und Heiligung verbunden oder gehen daraus hervor? Und dort wird uns als Antwort mitgegeben, die Wohltaten, die in diesem Leben mit der Rechtfertigung, Kindschaft und Heiligung verbunden sind oder daraus hervorgehen, sind die Gewissheit der Liebe Gottes, der Friede des Gewissens, die Freude im Heiligen Geist, das Wachstum in der Gnade und das Beharren darin bis zum Ende. Okay, es ist jetzt 5:30 oder ne, 4:30, aber wir machen das so der Reihe nach. Ne? Wir dürfen jetzt hier in diesem Leben einige Wohltaten vom Herrn empfangen. Wohltaten, die uns zutiefst zufrieden machen sollten. Das erste, die Gewissheit der Liebe Gottes und der Friede des Gewissens wird hier genannt. Wenn du weißt, als Kind Gottes, Gott liebt dich. Das sollte dich so zufrieden und dankbar machen. Und wir dürfen das wissen. Im Römerbrief im 5. Kapitel in den ersten Versen heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und dann in Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Was für ein herrlicher Segen. Wenn uns Gott mit seiner Liebe in die Herzen erfüllt, dann sollten wir dankbar sein. Und ein zweites, die Freude im Heiligen Geist. Kann man sich im Heiligen Geist freuen und gleichzeitig unzufrieden sein? Funktioniert eigentlich nicht, oder? Das passt nicht zusammen. Aber im Römerbrief in Kapitel 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn wir uns am Herrn erfreuen, von seinem Geist erfüllt uns an ihm freuen, dann werden wir nicht unzufrieden sein. Und das sind Wachstumsschritte, die Paulus mitgemacht hat. Er hat das verstanden, was es heißt, gerechtfertigt zu sein. In Christus, die Liebe Gottes im Herzen, Freude im Heiligen Geist. Und das hat ihn dann auch zu einem zufriedenen Mann gemacht. Wir dürfen in der Gnade wachsen, heißt es, auch hier in diesem Leben. Und unser Leben als Christen ist davon geprägt oder sollte davon geprägt sein, dass wir im Glauben wachsen. Und auch das sollte uns zufriedener machen. Auch da darf man ab und zu mal so ein bisschen Rückschau halten und so denken, na, wie sah es in meinem Glaubensleben vor 3, vor 5, vor 10 Jahren aus? Wenn du da mal, ja, ich bin jetzt noch nicht so uralt, aber wenn du da mal viele Jahre zurückblickst, dann denkst du, oh nein, was hast du damals für komische Sachen gedacht? Aber wir dürfen wachsen. Ja? Im Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 18 heißt es, der Pfad der Gerechtigkeit ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Und das ist auch gut. Und auch da dürfen wir zufrieden sein und dürfen sagen, Herr, du hast mich wachsen lassen. Ich durfte reifer werden in meinem Glaubensleben. Ich durfte dich mehr kennenlernen, mehr auf dich vertrauen. Auch hier ist ein Wachstumsprozess beschrieben. Genauso wie in der Zufriedenheit. Und schließlich das Beharren bis zum Ende. Auch das ist eine Gnade, die wir in diesem Leben erfahren dürfen. Wenn wir im Glauben beharren, von Jesus gehalten, ihn nicht loslassen, sollte das uns dankbar und zufrieden machen. In 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Gott hat uns das versprochen als seine Kinder. Er hält uns fest, wie wir es auch gesungen haben. Und er bewahrt uns im Glauben. Und wir halten uns an ihm fest, aber das zählt nicht. Nicht so sehr. Aber er hält uns. Ja, das ist entscheidend. Und dafür können wir auch zufrieden sein und dankbar. Und so sind wir vom Herrn schon in diesem Leben gesegnet, mit geistlichen Segnungen. Wir dürfen die Liebe Gottes in unserem Herzen erfahren. Wir dürfen den Frieden in des Gewissens erfahren. Wir dürfen uns im Heiligen Geist freuen, dürfen im Glauben wachsen und bis zum Ende beharren und all diese geistlichen Segnungen hier in dieser Welt erleben. Und wenn wir das erleben, haben wir so viel Grund, zufrieden zu sein. Weil wir sehen, der Herr meint es gut mit uns und er formt uns und er erzieht uns und er prägt uns und er bringt uns voran. Und so sind wir hier in diesem Leben vom Herrn gesegnet. Mit vielen irdischen Segnungen, was ich vorhin schon angesprochen habe, aber auch mit diesen geistlichen Segnungen für die, die in Christus im Glauben folgen. Und tatsächlich gibt es noch ein drittes, noch eine Steigerung. Nämlich Dank für die gegenwärtigen und künftigen himmlischen Segnungen. Wenn ihr die Bibel in der Hand habt, schlagt mit mir gerne den Epheserbrief auf im ersten Kapitel. Weil ich glaube, hier findet sich eine, und im ersten und zweiten Kapitel, eigentlich eine große Antwort auf diese Frage, wie können wir Zufriedenheit erlangen. Wenn wir uns ansehen, was Christus uns erworben hat und was er uns geschenkt hat. Das ist superlativ, da geht nicht mehr. Das ist so großartig. Und ich nehme noch ein bisschen was heraus, Vers 3, ersten Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wow. Und dann dieser lange Satz, also Paulus konnte dann nicht mehr innehalten bis Vers 14 und hat diesen griechischen Einsatz, ja, also diesen super langen Satz über diese geistlichen Segnungen gesprochen. Alle geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Nun, vielleicht hast du in dieser Welt, hier in dieser Welt, keinen so großen Segen wie andere Menschen. Und das ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, ja, weil es gibt immer welche, die irgendwie mehr haben. Vielleicht hast du eine schwache Gesundheit. Wahrscheinlich gibt es viele Leute, die wohlhabender sind als du, die reicher sind als du, die scheinbar mehr haben als du. Du kannst nicht dreimal im Jahr in irgendeinem Luxushotel Urlaub machen. Dein Auto fährt, aber ist auch schon ein bisschen älter. Du bist nicht mächtig, du bist nicht berühmt. Es gibt vieles, was wir einfach in dieser Welt alles nicht haben. Und 1. Korinther 1 erzählt uns ja Paulus auch darüber, wie normal wir sind als Kinder Gottes in Christi Gemeinde. Aber, und dieses Aber ist von größter Bedeutung und dick zu unterstreichen. Welche himmlische Segnung in der Himmelswelt hat Christus dir vorenthalten? Keine. Ist das nicht gewaltig? Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was fehlt uns dort? Nichts. Im nächsten Kapitel geht er sogar noch ein Stück weiter. Aber frag mich jetzt nicht nach der genauen Auslegung. In Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Welche irdische und vergängliche Segnung kann das toppen, kann das noch übertreffen? Was hat diese Welt im Angebot, was dieser gewaltigen Segnung Christi gleichkommt oder was sie ergänzen könnte oder noch auffüllen könnte oder was noch mangelt oder was wir unbedingt noch bräuchten? Tatsächlich ist das, was wir noch brauchen, das, was Paulus auch hier im ersten Kapitel im Epheserbrief so beschreibt, in Vers 18 und 19. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Ich glaube, das ist, was wir brauchen, um Zufriedenheit zu haben. Um wirklich Zufriedenheit zu erlangen. Dass wir das sehen. Dass wir das begreifen. Dass wir begreifen, was wir schon an Segnungen erfahren haben. Was wir in dieser Welt an Segnungen erfahren und was wir in der Himmelswelt an allen und jeder geistlichen Segnung von Gott empfangen haben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist der Lernprozess. Das Lernen, das mit dem Herzen zu sehen. Wie gewinne ich Zufriedenheit? Indem mir der Herr die Herzensaugen auftut für seine Segnungen in der Vergangenheit, der irdischen Gegenwart, in der himmlischen Gegenwart und himmlischen Zukunft. Und das ist es, worin wir Wachstum brauchen. Und möge der Herr uns dieses Wachstum schenken. Dass wir durch das Werk seines Geistes in allen unseren Lebensumständen zufrieden werden. Und eine solch geheiligte Zufriedenheit ist auch ein gewaltiges Zeugnis für die Erlösung, die wir in Christus Jesus empfangen haben. Ich möchte noch ein Beispiel rausgreifen, weil wir noch ein klein bisschen Zeit haben. Wir haben es aus irgendeinem Grund ein bisschen ausgeblendet, aber es gibt ein sehr schönes Lied von Paul Gerhardt. Er hat es genannt, gib dich zufrieden. Ich weiß nicht, ob das die meisten von euch kennen. Aber Paul Gerhardt, er hat viele sehr, sehr tiefgründige Lieder geschrieben, in denen er auch auf die Zufriedenheit eingeht, immer wieder. Und diese Zufriedenheit fast wie Hiob an den Tag legt. Aber er schreibt dieses Lied in einer dieser furchtbaren Zeiten, die er erlebt, in dem er gerade seine Anstellung verloren hat, in dem er vor dem Nichts steht. Und er hat viel durchlebt. Er hat 30-jährigen Krieg erlebt. Er hat geistliche Auseinandersetzungen erlebt. Manches mögen wir heute nicht mehr so nachvollziehen oder auch vielleicht auf einer anderen Position stehen, aber das lassen wir mal dahingestellt. Aber er schreibt dieses Lied in diesem Tiefgang. Gib dich zufrieden. Und er lebt es vor. Und er ist zufrieden. Im Herrn. Und gerade auch in diesen Kirchendichtliedern, wir hatten es auch vorhin bei diesem anderen Lied gehört, können wir auch Trost schöpfen, weil es geht anderen auch oft so. Und manchmal noch viel, viel schlimmer als uns. Ja, Paul Gerhardt hat es wahrscheinlich viel kräftiger erwischt als die meisten von uns. Und Hiob noch viel mehr. Aber wir können von diesen Glaubensvorbildern lernen und in ihre Fußstapfen treten. Und uns erleuchten lassen im Herzen für das, was der Herr uns gegeben hat. Und zufrieden sein. Und im Grunde ist das auch unsere höchste Bestimmung, die uns der Herr gestellt hat, wie es in unserem Katechismus heißt. Was ist die höchste Bestimmung des Menschen? Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Freude am Herrn. Es ist was Herrliches. Das mögen Menschen nicht immer verstehen, wie man trotzdem den Herrn preisen und danken und loben kann, wie ein Paul Gerhardt, wie ein Hiob, wie Paulus, wenn die Umstände doch so gar nicht dafür sprechen. Aber wenn das Herz diesen Blick hat auf diese gewaltigen Segnungen Gottes in dieser Zeit, in der wir es erlebt haben in dieser Welt, aber vor allen Dingen jede geistliche Segnung in der Himmelswelt, die er uns erworben hat. Welch einem Recht haben wir dann noch und welch einen Grund, unzufrieden zu sein. Und solange wir Gott verherrlichen und uns an ihm erfreuen, werden wir die zufriedensten Menschen sein, die man sich nur denken kann. Und möge der Herr es uns schenken, dass er durch uns so verherrlicht wird, dass wir ihm gegenüber dankbar und zufrieden sind. dass wir ihn loben und preisen und uns vor allen Dingen an ihm erfreuen und an Christus, der uns alles erworben hat, was wir brauchen. Amen.